Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr, Stefan Marlow und Holger Friedrich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Rund ums Eck. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Joachim Hofmann-Göttig. Hallo.
Hallo.
Jetzt haben wir im Auto das Du praktiziert. Halten wir das hier auch so?
Ja, alles andere wäre ja pervers.
Sehr gut. Ich steige mal mit einem Wort, also mit einem Satz ein, den Malu Dreyer bei der Vereidigung von David Langner gesagt hat. Der eine fällt durch seine Krawatten auf, der andere durch seine Socken. Wie ist das denn im Moment mit den Krawatten? Werden Krawatten überhaupt noch getragen? Oder?
So gut wie nie. Ich gebe zu, es ist ein Fimmel. Ich liebe Musikkrawatten, um damit auch die Verbindung zur Musik darzustellen. Ich habe eine Sammlung. Über 100 Musikkrawatten. Und wenn ich schon mal eine trage, dann eine Musikkrawatte. Aber vielleicht trage ich im Jahr noch zweimal eine Krawatte. Ja.
Was ist denn so die schrillste Krawatte gewesen, die in deinem Fundus zu finden war? Oder was immer ist?
Schrillst, also viele fanden alle schrill. Ich weiß jetzt gar nicht, was die schrillste ist. Also mir haben sie alle gefallen. Wenn mir irgendeine nicht gefallen hätte, hätte ich sie nicht getragen. Ich habe alle getragen.
Du bist in Leipzig geboren?
Ja, davon weiß ich aber nichts, außer dass es im Geburtsschein steht. Ich bin nämlich im zarten Alter von 10 Wochen in den Westen verschleppt worden.
Wohin ging es denn da als erstes?
Über Berlin, da war quasi Auffanglager nach München. Und von München ging es nach Wilhelmshaven. Mein Vater wurde Hochschullehrer, dann ging es nach Göttingen und nach Marburg. In Marburg bin ich groß geworden. Dort habe ich Abitur gemacht, dort habe ich studiert. Und dann ging es beruflich nach Bonn und von Bonn nach Mainz, von Mainz nach Koblenz. Und das war dann die Heimat.
Gut, da sind wir ja im Prinzip jetzt fertig. Vielen Dank für deine Zeit. Also ich war ein bisschen erschlagen darüber, wenn man ja versucht, sich auf eine Person vorzubereiten und sieht in so einen Lebenslauf rein, wo man sich immer denkt, also das hatte ich bei unserer Kulturdezernentin auch, wo ich denke, woher hat dieser Mensch diese ganze Zeit hergenommen? Ja. Also als du dein Studium angefangen hast, also das war ja Erziehungswissenschaften, Recht, und dann hast du aber noch ein Volontariat gemacht in einer Wochenzeitung. Wie war das denn, dieses Volontariat? Warum bist du denn da hingegangen?
Fangen wir einen Schritt vorher an. Schon in meiner Schülerzeit habe ich viel parallel gemacht. Ich war Schulsprecher, ich war Stadtschulsprecher, ich war Landesschulsprecher. Das heißt, 16 Stunden pro Woche plus X war ich schon ab meinem 15. Lebensjahr gewohnt. Und als ich dann das Abitur machte, hatte ich ja 3 Monate Zeit, bevor ich studierte. Da gehen andere gerne ins Ausland und lassen sich hängen. Für mich war der Journalismus immer eine mögliche Berufsperspektive. Ich hatte schon als Schüler natürlich in Schülerzeitungen mitgearbeitet und für mich war es denkbar, auch mal in Journalismus zu gehen. Aus heutiger Zeit sage ich mir manchmal, wäre schön, ich hätte es gemacht. Und so habe ich also volontiert und habe dann auch während des Studiums sehr viel geschrieben. Ich schreibe sehr gerne und viel.
Wenn du sagst, dass du schon in deiner Jugend dich so zugetaktet hast, wie war das denn für die Eltern?
Och, mein Vater war selber auch politisch tätig neben seiner Professur, der hat viel gearbeitet. Meine Mutter war das gewöhnt und das war so üblich bei uns zu Hause.
Was war denn da der eigene Antrieb? Hast du da eventuell dem Vater einfach nachgeeifert oder war das ein innerer Antrieb?
Das wäre eine Frage an einen tiefen Psychologen. Ich persönlich glaube, mein Vater war, man muss sagen, ein ziemliches Genie, aber ein autoritärer Typ der besonderen Art. Dem Grunde nach war er ein Stalinist und ich habe mich von ihm immer abgegrenzt, wollte mich aber behaupten und wollte zeigen, dass ich auch was kann. Und das Wichtigste, was uns unterschieden hat, ich konnte immer so reden, dass ein normaler Mensch mir folgen konnte. Er hingegen neigte zum Professorendeutsch und Soziologendeutsch und das wollte ich nie. Ja, und so bin ich immer gern gewählt worden von Leuten, die den Eindruck hatten, ja, der spricht für uns.
Was hat denn dazu geführt, dass du ihn als Genie wahrgenommen hast?
Naja, das fängt mal damit an, dass der Mann 8 Fremdsprachen beherrschte, davon 3 mit Dolmetscherexamen. Aber nicht nur das, wenn er in der Oper ging, dann las er die Originalpartituren mit und konnte die Fehler erkennen. Er war unglaublich breit gebildet und wirklich intellektuell wahnsinnig, aber völlig lebensuntüchtig. Und ich würde sagen, da bin ich manchmal ganz dankbar. Ich hätte gern auch diese Sprachfähigkeit von ihm bekommen, weil Fremdsprachen ist nicht gerade meine Stärke. Aber die Lebensuntüchtigkeit, die wollte ich eigentlich von ihm nicht haben. Ja.
Wie früh war denn für dich dein eigener Weg für die Zukunft klar? Hattest du einen klaren Lebensweg vor dir, wo du sagtest, das will ich erreichen?
Ich würde sagen, ab 15 war klar, dass es bei mir Richtung Politik oder Medien geht. Das ist ja relativ benachbart. Aber sagen wir mal, das Interesse an der Gesellschaft, sich für andere einsetzen, zu reden über die Dinge, die insgesamt wichtig sind und nicht nur für einen selber, das war, würde ich sagen, ab meinem 15. Lebensjahr relativ klar vorgezeichnet. Mit 18 trat ich dann in die SPD ein, was auch ein Zeichen gegen meinen Vater war, der einer prokommunistischen Partei angehörte. Das wollte ich unter keinen Umständen. Ich bin, wenn man so will, geborener Antikommunist. Das war völlig klar. Das ist noch bis zum heutigen Tage ein Reflex, wenn ich nur an Putin denke. Dann wird es mir ganz anders und die Chinesen stehen bei mir auch nicht hoch im Kurs. Also das ist einfach früh eingegeben worden. Und ja, als ich dann mit 21 erstmals in die Gemeindevertretung in einem Dorf einzog und mit 23 Kreistagsabgeordnete wurde, war es dann nicht überraschend, dass ich mit 23 auch hauptberuflich in die Politik ging, obwohl das Studium noch nicht fertig war.
Gab es in der jungen Zeit irgendeinen, ich sag mal, politischen Vorfall, den du für dich erlebt hast, der für dich ganz schlimm war? Wo du gesagt hättest, mein Gott, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Politik.
In der Jugend eigentlich nicht, in den letzten Jahren sehr häufig.
Nein. Aber umgekehrt, ich gehe davon aus, du bist da auch mit sehr, sehr vielen Idealen reingegangen.
Ja, ja.
Wann merkt man denn, dass es nicht ganz so einfach ist, diese Ideale umzusetzen?
Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Als ich mit 18 Jahren in die SPD eintrat, ging ich davon aus, dass das eine grundsätzlich sehr gute Partei ist und in ihr grundsätzlich nur sehr gute Menschen sind. Und im Umkehrschluss ging ich davon aus, dass wenn man in einer anderen Partei ist, dann ist das erstens nicht gut und zweitens ist man auch kein guter Mensch. Das war ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken, was ich, sagen wir mal, in den ersten Lebensjahren hatte. Das hat sich, sagen wir mal, bis in mein Twen-Alter gehalten. Als später Twen habe ich gemerkt, das ist so nicht. Ich habe dann angefangen, im Bundessekretariat der Jungsozialisten zu arbeiten. Und einer meiner Schlüsselerlebnisse war, dass ich Juso-Funktionäre geschult habe in Dialog. Und ich war regelmäßig Gast bei Deutschlandtagen der Jungen Union, also der Jugendorganisation der CDU, kannte also sehr gut die Argumentationsweise von Jungen Unionisten, habe auch eine kleine Broschüre darüber geschrieben und habe dann also Schulungsseminare gemacht, wo ich mich selber als Jungen Unionist ausgegeben habe. Und meine Juso-Kollegen sollten dann versuchen, mich zu widerlegen, was ihnen in der Regel nicht gelang. Ich habe also Vorträge gehalten zu der damaligen CDU-Parole Freiheit statt Sozialismus und dazu habe ich dann mein Referat gehalten und die Jusos haben dann am Ende gesagt, sag uns bitte mal, wie man das widerlegen soll. Das war ja alles so überzeugend. Da spätestens in diesem Augenblick habe ich gemerkt, so mit Schwarz-Weiß ist nichts. Manches von dem, was andere sagen, ist auch gar nicht so unvernünftig. Ja, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Später als Staatssekretär war ich sehr stark schon überparteilich unterwegs, habe gerade in der Kulturpolitik mir immer Mühe gegeben, nicht nur an die Sozialdemokraten zu denken oder an unseren Koalitionspartner, die FDP, sondern ich hatte immer auch guten Kontakt zu CDU-Leuten und zu Grünen. Und das hat sich dann später natürlich auch in meinem Wahlkampf als Oberbürgermeister niedergeschlagen, der ja bewusst überparteilich war und in der Amtsführung. Heute muss ich sagen, ich habe einige Freunde noch aus den alten Zeiten, die sind überwiegend nicht mit meiner Partei verbunden, sondern eher im Bereich CDU und Grüne und Liberale beheimatet.
1979 hast du dann den Europawahlkampf geleitet.
Ja.
Wie kommt man denn, ich sag jetzt mal, an den Posten?
Ja, das ist wirklich interessant. Ich habe mich schon in meinem Studium für Wahlforschung interessiert und Wahlen, das war für mich immer ein wichtiges Thema. War schon 1976 bei der Bundestagswahl im SPD-Parteivorstand für den Jungwählerwahlkampf zuständig und verantwortlich. Nach 3 Jahren hauptberuflich Juso-Tätigkeit bin ich dann zur SPD-Bundestagsfraktion gewechselt als Referent für Bildungspolitik. Der Europawahlkampf hatte gerade angefangen. Es gab einen politischen Leiter, das war Bruno Friedrich, der kannte sich gut aus mit Europa, kannte sich aber weniger aus mit Organisation und Management. Und er hatte eine rechte Hand, die sich als nicht voll zugriffsfähig erwies. Und dann hat der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Gerhard Jahn, der so etwas wie mein Ziehvater war, der mich aus Marburger Zeiten kannte, gefragt, ob ich nicht diese Aufgabe als Leiter, technischer Leiter des Europawahlkampfs beim SPD-Parteivorstand für ein halbes Jahr übernehmen möchte. Dann habe ich das gerne gemacht. Das war eine Bewährungsprobe. Das war natürlich für einen 28-Jährigen schon ein Spitzenjob, ja. Aber ich habe das gern gemacht und das hat sich ja später dann weiterentwickelt. Ich war 1990 sozusagen in einer ähnlichen Funktion für den Kanzlerkandidaten der SPD. Oskar Lafontaine, da war ich Sekretär der Arbeitsgruppe Fortschritt 90, also Leiter der Programmdirektion, wenn man so will.
Ja, ein bisschen vorher hast du die Jungen Wähler veröffentlicht.
Ja.
Jetzt mit ein paar Jahren Abstand von dort bis heute, würdest du es heute ganz anders sehen? Hast du da ganz andere Erkenntnisse gewonnen?
Na gut, in dem Buch 1984 erschienen, habe ich die repräsentative Wahlstatistik analysiert, das heißt die amtliche Statistik, wo das tatsächliche Wahlverhalten ausgewertet wird nach Alter und Geschlecht, und habe mich da besonders mit den jungen Leuten beschäftigt, in einem zweiten Anschlussbuch mit den Frauen 1986, weil es ist ja dasselbe Instrument, die repräsentative Wahlstatistik, die für alle Landtagswahlen, alle Bundestagswahlen, alle Europawahlen seit Nachkriegszeit zur Verfügung steht. Und das Instrument spielte ein Schattendasein gegenüber der Umfrageforschung, die mir immer etwas suspekt erschien. Ja, das Buch hat einiges Furore gemacht, weil ich die These vertreten habe, dass wer die Jugend hat, hat auch die Zukunft. Eine Partei, die jugendattraktiv ist, die hat eine gute Chance, wenn die Menschen stabil bei ihrem Wahlverhalten bleiben, dass sich das dann durchwächst. Und so war das ja dann auch bei den Grünen. Das war ja am Anfang eine reine Jungwählerpartei, wenn man so will. Und heute ist ja in die fortgeschrittenen Altersgruppen vorgedrungen, sodass sie weiterhin gute Wahlergebnisse, so um die 15%, wie jetzt bei den letzten Landtagswahlen, erreichen kann. Eben weil sie eben nicht nur Jungwählerpartei ist, sondern in allen Generationen vertreten ist. Die zweite für mich spannende Frage war die der Wahlbeteiligung. Hier haben wir es ja mit dem Phänomen zu tun, dass Jungwähler signifikant geringere Wahlbeteiligung zeigen, als das für die älteren Menschen gilt. Und ich bin auf das, wie ich finde, interessante Phänomen gestoßen, dass es innerhalb der Jungwählerschaft, die geht ja von 18 bis 24, zwei Gruppen gibt, nämlich die Erstwähler im Alter von 18 bis 21 und den Zweitwählern von 22 dann bis 25. Und interessanterweise sind die Erstwähler noch relativ häufiger zur Wahl gegangen als die Zweitwähler. Und da kann man natürlich schnell auf die Idee kommen, dass das zu erklären ist damit, dass die Leute frustriert sind über das Ergebnis ihrer Erstwahl und dann beim zweiten Mal sagen, oh, so wichtig ist das alles gar nicht. Und dieser These habe ich aber widersprochen mit der Feststellung, dass Das eigentliche Phänomen anders zu erklären ist, für uns Erwachsene gibt es so ein Verständnis von Wahlrecht ist Wahlpflicht. Also das hat man wahrzunehmen, da geht man hin. Und demzufolge ist es so, dass die jungen Leute, also die 18- bis 21-Jährigen, die ja noch häufig zu Hause leben, ja, für die wäre das die direkte Verweigerung gegenüber dem Elternhaus, wenn sie nicht zur Wahl gehen. Das führt zu Konflikten innerhalb der Familie. Mhm. Später sind sie dann selbstständig, haben ihren eigenen Hausstand und sind niemandem rechenschaftspflichtig. Und dann tun sie das, was sie für richtig halten. Also insofern bin ich zu dem Urteil gekommen, die relativ hohe Wahlbeteiligung der Erstwähler ist noch gegen die innere Überzeugung. In Wahrheit hält man das alles für gar nicht so wahnsinnig wichtig. Und erst wenn man ins mittlere Alter vorstößt, wird einem dann zunehmend klar, dass Politik nicht was Abstraktes ist, sondern Politik ist Lebensgestaltung der Umweltbedingungen, unter denen man selber seinen Alltag bestimmt. Ja, begleitet und durchführt. Demzufolge halte ich auch die These von manchen, ich interessiere mich nicht für Politik, für völlig verkehrt. Jeder interessiert sich für Politik. Nur derjenige, der sagt, ich interessiere mich nicht für Politik, meint damit, er interessiert sich nicht für Parteipolitik. Es widert ihn an, wie die Parteien miteinander umgehen. Aber zum Beispiel die Frage, wie ist der Prinzippreis, wie ist es mit den Mieten, wie ist das mit Arbeitsplätzen, das sind alles politische Fragen, für die sich jeder interessiert, weil sie existenzieller Art sind.
Wenn man ja jetzt mal so das darstellt, dass für alle Parteien die Jungwähler ja ungeheuer wichtig sind, dass man diese aktivieren sollte, warum denkst du denn, ist es dann ganz oft aber so, dass wenn Wahllisten erstellt werden, dass man ganz oft die jungen Parteiaktiven so weit hinten findet? Also wenn wir da auf die letzte Europawahl gehen, da hat es dann Gott sei Dank zum Beispiel so eine Delara Burkhardt innerhalb der SPD geschafft, als weit unter 30-Jährige ins Europaparlament zu ziehen. Und man weiß, dass das nicht immer so auf Anklang stößt innerhalb der Partei.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz schwierige Angelegenheit, Jugend zu promovieren, nach vorne zu bringen, sie zu unterstützen, bedeutet ja immer, Ältere abzuservieren. Mhm. Wir erleben das hier lokal gerade in Koblenz, wo wir mehrere Austritte aus der CDU-Ratsfraktion hatten von altbewährten Leuten, die frustriert waren darüber, dass die CDU bei ihrer Erneuerung einfach die Altbewährten an den Rand gedrückt haben und daraufhin sind sie dann mit Mandat aus der Fraktion ausgetreten. Also dieser Erneuerungsprozess, den man immer wieder braucht, der ist sehr delikat und verlangt viel Sensibilität, weil es ja eben auch bedeutet, dass man älteren, verdienten Leuten sagen muss, du hattest deine Verdienste über 20, 30 Jahre, jetzt brauchen wir Junge, auch wenn die vielleicht nicht so viel ziehen, wie du vielleicht gezogen hättest, aber die Liste muss ausgewogener sein. Das weiß jeder, aber es durchzubringen, durchzusetzen, sagen wir mal mit Ausnahme der Grünen, bei denen das einfach zur Tradition gehört, da ist das jedem klar, dass man eine ordentliche Portion junge Leute auch nach vorne zu schieben hat, aber bei den anderen Parteien ist das durchaus ein Problem.
Wenn wir jetzt gerade aktuell gucken, Hessen und Bayern, als da gewählt worden ist, wenn jetzt ein junger Politiker auf dich zukäme und würde sagen, Mensch Joachim, also ich bin ja so überrollt von diesem Ergebnis und ich kann mir nicht vorstellen, warum haben wir so wenig gut gemacht, wir haben so verloren, das kann ich, also überhaupt keine Erklärung. Was würdest du dem mit so viel Lebenserfahrung sagen?
Ja, das ist eine sehr ernste Frage. Ich habe natürlich diesen Wahlabend auch genau verfolgt, viele Stunden an dem TV-Gerät gesessen und war entsetzt, insbesondere über das Abschneiden der AfD, insbesondere in Bayern. Man muss ja dazu sagen, dass schon die dortigen Freien Wähler mit Herrn Aiwanger quasi eine Doublette der AfD sind. Und wenn man die dann also zusammenzählt und kommt auf rund 30% rechts von der CSU, dann erschreckt einen das. Und natürlich, wenn man dann sieht, dass in beiden Ländern die Grünen ein gutes Viertel verloren haben und die SPD auch auf außerordentlich schwache Ergebnisse kam, dann sage ich mir, zufrieden sein konnte an dem Abend eigentlich nur einer, das ist der Ministerpräsident von Hessen, herein, der auf mich auch einen außerordentlich sympathischen Eindruck macht, muss ich sagen. Halte den wirklich für gut wählbar und es ist für mich nicht so überraschend, dass der da 8,5% zugelegt hat. Ja. Das eigentliche Thema ist ja, die Ampel hat insgesamt mit SPD, FDP und Grüne massiv verloren. Und wenn man sich die Ansehensraten der aktuellen Bundesregierung anguckt, in allen Instituten, Zustimmungsraten um die 21-22%, dann ist ganz klar, wer also mit der Ampel sympathisiert, der kann mit der gegenwärtigen Performance, mit der Art des Auftritts nicht zufrieden sein. Ich sehe, dass da ja nun auch schon Konsequenzen gezogen worden sind, zum Beispiel wie jetzt die Neuregelung im Asyl. Anständig im Hintergrund, wie sich das gehört, bearbeitet worden sind, um sie dann gemeinschaftlich zu präsentieren, dann halte ich das schon mal für einen Fortschritt. Aber das kann das nicht ausgleichen, was man über Jahre an schlechter Performance da abgeliefert hat. Aber auch die CDU insgesamt kann nicht zufrieden sein. Also wenn die Bundesregierung so einen miserablen Auftritt hat und sie sind dann also auch als große Volkspartei bundesweit bei knapp 30%, dann kann das ja nichts sein, was einen zufriedenstellt. Also insofern würde ich für jede einzelne Partei sehr tiefgehende Beratungen machen wollen, was sie jeweils falsch machen. Bei den Grünen ist es offenkundig. Die Sache mit dem Heizungsgesetz ist richtig in die Hose gegangen. Miserable Kommunikation. Die Grünen sind zurückgefallen zu dem, was man ihnen früher vorgehalten hat, dass sie eine Partei sind, die den anderen Menschen vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das mögen die Menschen nicht. Das ist natürlich kommunikativ wirklich ein Desaster, wenn man bedenkt, dass die Grünen mal bei 25% waren und jetzt bei 15 Runden liegen. Dann hat das entscheidend damit zu tun. Bei der SPD aus meiner Sicht hat es viel damit zu tun, dass man sich schlecht geführt fühlt. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Kanzler seit der Landtagswahl eine neue Ausstrahlung hat in den Tagesthemen. Habe ich gehört, wie er führt und auch von ich spricht und nicht nur wir und man will und so, sondern er sagt jetzt selber, wo er hin will. Man versteht ihn immer noch nicht so gut, wie man ihn eigentlich verstehen können müsste. Und ich sage mir mal, die Tatsache, dass wir mit dem Bundesverteidigungsminister Pistorius zurzeit einen einzigen Politiker haben, dessen Ansehen in allen Umfragen deutlich über 50% liegt, das ist bemerkenswert und aus meiner Sicht nur durch die Art der Kommunikation erklärbar.
Ja.
Der Mann, der macht einfach den Eindruck, dass er weiß, was er will, dass er das anpackt, dass er führt, dass er nicht jeden Tag im Fernsehen sein will, sondern dann, wenn es nötig ist. Ja, also da haben alle noch viel zu lernen und der Merz, der hat auch noch eine Menge zu lernen.
Es ist ja nicht ohne Grund so, dass viele ja eher Habeck als Kanzler sehen, ja, weil er ja nun mal immens nach vorne geht gegenüber, ja, Scholz. Ne?
Ja, also ich habe auch bei Habeck schlechte Auftritte gesehen in letzter Zeit, viele sehr schlechte Auftritte, bei denen ich mich gewundert habe, weil Habeck eigentlich ein genialer Kommunikator ist, der gut erzählen kann, der sehr nachdenklich herangeht an die Probleme. Ich habe ihn nun bei Maischberger erstmals wieder in der Verfassung gesehen, wie man ihn früher häufiger gesehen hat. Aber ansonsten ist es ja so, dass, sagen wir mal, die Erzählung, dass er Kanzlerkandidat sein könne, sagen wir mal, das erste Jahr der Ampel gedauert hat. Wenn heute die Entscheidung bei den Grünen zu treffen wäre, wäre er nicht der geborene Kanzlerkandidat. Vielleicht wäre es wieder Frau Baerbock, die als Außenministerin einen erstaunlich guten Job macht, den ich so ihr auch nicht zugetraut hätte, muss ich sagen.
Das stimmt.
Aber ich würde Habeck noch nicht abschreiben. Der kommt wieder, wie mir scheint. Er hat eine Krise überwunden, wie mir scheint. Und ja, seine Fähigkeit, mit normalen Menschen auch normal zu reden, die ist durchaus beeindruckend. Warum Scholz damit solche Probleme hat, angesichts seines Lebenslaufes, das hat er schon alles gemacht und er war Hamburger Bürgermeister. Bürgermeister müssen mit normalen Leuten normal reden können. Das ist erstaunlich und das sind Schwierigkeiten, die ich nicht erwartet hätte. Mhm.
Wenn du schon die Kommunikation ansprichst, wer ist oder war denn dein, ich sag mal, Lieblingskommunikator? Zu wem hast du selber aufgeschaut, hast gesagt, boah.
Ja, das war Oskar Lafontaine. Ich war ja 6 Jahre lang in der Saarländischen Landesvertretung in Bonn tätig, zuletzt als Dienststellenleiter. Und bei der Bundestagswahl 1990 war ich sozusagen sein Programmdirektor, hatte täglich mit ihm zu tun und wir waren uns sehr nah, wenngleich gewisse Eigenschaften mir nicht verborgen geblieben sind an ihm, die auch sehr problematisch sind. Dazu gehört mangelnde Zuverlässigkeit. Er ist nicht gerade einer, der preußische Tugenden besonders schätzt, um es mal so auszudrücken, wie Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Zuverlässigkeit. Also das ist nicht unbedingt seine Sache, aber er war unglaublich intelligent. Der las seine 3 Zeitungen und dann wusste er, worauf es ankommt und hatte sein eigenes Bild dazu. Und er hatte die Fähigkeiten, Menschen zu begeistern. Das habe ich wiederholt bei Veranstaltungen erlebt. Wollen wir nicht vergessen, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, sie war im Dezember 1990, sah es ja auch so aus, als würde er Helmut Kohl besiegen können, dem vermeintlichen Kanzler der Einheit. Dann kam das Attentat und Probleme, die damit verbunden waren. Aber der hat mir wahnsinnig imponiert, wenngleich ich eben auch Schattenseiten bei ihm kannte. Aber wenn ich alle unterm Strich nehme, mit denen ich im Laufe des Lebens gearbeitet habe, war das derjenige, der mir am meisten imponiert hat.
Wenn man so deinen Lebensweg verfolgt, dann würde man davon ausgehen, dass so jemand die politische Heimat so im Bund sucht oder vielleicht im Land. So, dann hast du dich aber dazu entschieden, als Oberbürgermeister zu kandidieren. Warum?
Ja, das ist in der Tat eine ganz ungewöhnliche Situation. Ich kam ja auch aus der Kommunalpolitik. Ich habe erst ehrenamtlich Gemeindevertreter, Kreistagsabgeordneter gemacht und wurde dann hauptberuflich Bundespolitiker, wenn man so will, von 1975 bis 1991. Und wenn Oskar Lafontaine Kanzler geworden wäre, wäre ich auch mit Sicherheit Bundespolitiker geblieben. Ich denke, ich hätte eine maßgebliche Position im Kanzleramt übernommen und dann wäre es klar gewesen, dass ich auch in der Bundespolitik geblieben wäre. Er hat nun mal die Wahl nicht gewonnen und ich hatte dann Neigung, was anderes zu machen, war im Gespräch, Staatssekretär im Saarland zu werden und Oskar Lafontaine wollte mich aber in Bonn halten. Und da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt wirklich mal was anderes machen. Da kam Rudolf Scharping, hat mich in sein Team aufgenommen. Die Wahl in 91 in Rheinland-Pfalz ging dann gut und ich wurde Staatssekretär für Bildung und Kultur unter Rose Götte und später Doris Ahn und Jürgen Zöllner. 19 Jahre, das ist ungewöhnlich, so lange als Staatssekretär zu bleiben. Die durchschnittliche Verweildauer eines rheinland-pfälzischen Staatssekretärs beträgt 6 Jahre. Meistens wird man dann mit Schimpf und Schande entlassen oder man wird Minister. Ich sage, ich war offensichtlich zu gut, um entlassen zu werden, aber zu schlecht, um Minister zu werden. Aber im Ernst wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich gerne Administration gemacht habe. Ja gut, wenn man das 19 Jahre gemacht hat, immer unter einem Minister und unter einem Ministerpräsident, dann gibt es natürlich mit dem Amt des Oberbürgermeisters einen sehr spezifischen Reiz. Man hat zwar den Stadtrat zu dienen, aber man hat keinen Vorgesetzten mehr. Es gibt gelegentlich eine Aufsichtsbehörde, die sich geriert, als wären sie Vorgesetzte. Aber das ist eine Amtsanmaßung. In Wahrheit ist man Chef. Und das wollte ich gerne. Und dann letztendlich in der Heimatstadt, in der neuen Heimatstadt, die ich wirklich gelernt habe zu lieben als Beigereister, war das eine besondere Herausforderung. Ich hätte es mit Sicherheit in Mainz nicht gemacht, in Ludwigshafen noch weniger, aber eben in Koblenz schon, weil das für mich eine tolle Stadt ist, für die ich gern gearbeitet habe.
Wie war das denn, wenn man sich auf so einen Wahlkampf vorbereitet? Guckt man da auch vorher mal, wie der Vorgänger das so gemacht hat? Ja. Und was kann man besser machen? Ja. Sucht man sich dann so seine Kommunikation nach draußen raus? Hier, also ich möchte das und das und das. Ja. Wie war das bei dir?
Also mit Eberhard Schulte-Wissermann war ich eng. Wir haben in meiner Staatssekretärszeit viel miteinander gearbeitet, gut, vertrauensvoll miteinander gearbeitet. Ich gehörte zu seinem Wahlkampfteam bei seiner Wiederwahlkampagne. Und habe natürlich auch sehr genau beobachtet, wie er selber seinen Wahlkampf geführt hat. Und natürlich wusste ich, was ich ähnlich machen will, was ich anders machen will. Ähnlich machen wollte ich in jedem Fall seine Seriosität im Sinne von, dass ich die Leute nicht belüge, dass ich nicht Dinge verspreche, die ich nicht halten kann, sondern nur Dinge sage, von denen ich auch wirklich überzeugt bin, die ich dann auch machen will. Bisschen anders als er war ich, wollte ich auch sein in einer Umgänglichkeit. Also ich wollte gern mit normalen Menschen auch normal reden können. Herr Schulte-Wissermann war als Rechtsanwalt schon ein bisschen abgehobener, würde ich mal so sagen. Aber ein toller Mann. Ich habe ihn sehr geschätzt.
2009 bist du gewählt worden. Da warteten ja ein paar ganz spannende Sachen. Die Bundesgartenschau kam, die Rhein-Mosel-Halle wurde auf den Kopf gestellt. Gibt es da so ganz spannende Sachen, wo du heute noch gerne zurückguckst drauf?
Ja, das ist ohne Frage die Bundesgartenschau. Also das ist ein großes Verdienst von Eberhard Schulte-Wissermann, die Bundesgartenschau nach Koblenz geholt zu haben. Und ich habe als Vorsitzender des Aufsichtsrates das letzte Jahr der Vorbereitung mit dem damaligen Geschäftsführer Herrn Faas noch mit vorbereiten dürfen und vor allem dann begleiten dürfen. Und dieses halbe Jahr, das war vielleicht das arbeitsintensivste halbe Jahr meines Lebens. Ich habe mir gelegentlich den Spaß erlaubt, mal meine Stundenzahl aufzuschreiben. Also ich war in dem halben Jahr zwischen 90 und 105 Stunden pro Woche unterwegs. Das ging auch physisch manchmal an die Grenzen. Aber es waren die schönsten Zeiten. Also man hat einfach viel erlebt. Ich war eigentlich da neben dem normalen Job als OB jeden Tag 2-3 Mal im Dienst, habe VIP-Gruppen betreut, die vielen fremden Gäste, die Möglichkeit, Stadtmarketing zu machen, genutzt und den Leuten Koblenz erklärt, so gut ich konnte, sie versucht zu begeistern für die Stadt und war selber auch begeistert von der ganzen Stimmung, die einen mitgetragen hat. Also das war schon sowas wie der Höhepunkt des Ganzen, muss ich wirklich sagen.
Also ich glaube ja, dass gerade viele Koblenzer ihre Stadt auf einmal neu kennengelernt haben, die auf einmal sagt, Mensch, es ist ja wirklich schön hier. Ja, also ich finde es immer schade, wenn man so den Blick irgendwann mal verliert, wie schön es hier ja eigentlich wirklich ist. Ne? Und das hat nochmal eine Identifikation gebracht.
Und viele Leute haben begonnen, an sich selber zu glauben. Also in meinem Wahlprogramm, das ich ja im August 2009 selber verfasst und herausgegeben habe, stand ohne Wenn und Aber, ich bin für die Bundesgartenschau und sehe die Chance, die für Koblenz daraus wächst, sie national und international zu profilieren. Die Stimmunglage in der Bevölkerung war in der Zeit doch sehr durchwachsen. Und wir müssen in Erinnerung haben, im Stadtrat gab es eine Einstimmenmehrheit für die Bundesgartenschau. Es gab viele kritische Stimmen. Ja. Und ich will da niemanden drüber herfallen. Es gibt auch gute Gründe, warum man kritisch sein konnte. Aber ich war davon überzeugt, dass die Bundesgartenschau einfach eine große Chance ist. Manche hatten Angst, dass wir das nicht schaffen, dass das ein Projekt ist, was zu groß ist für uns. Nach der Devise in Koblenz haben wir noch nie was Vernünftiges hingekriegt. Und das erklärt dann auch diese Stimmungslage, wie sie sich verändert hat. Ich vergesse nie am Tag der Eröffnung, tolles Wetter, gute Stimmung, Bundespräsident war da, Fernsehen reichlich da, merkten die Koblenzer Leute, es klappt, es wird was. Und ab dem Tag war der Stimmungswechsel dann auch wirklich geschaffen. Die Leute, die ursprünglich skeptisch waren, die kauften Tagestickets und am Abend gingen sie mit dem Tagesticket zur Kasse und fragten, ob man die noch gegen eine Dauerkarte umwandeln könnte. Und dann waren die Koblenzer der wichtigste Werbeträger. Und es gab die Flüsterpropaganda und Mundpropaganda. Man lud seine Verwandten, seine Freunde, Bekannte, all die Leute, die man jahrelang nicht mehr sehen wollte, wusste man jetzt, was man mit ihnen anfangen kann. Mhm. Und dann waren sie da und dann gab es diesen gigantischen Erfolg, dass dann eben statt der prognostizierten 2 Millionen, von denen viele sagten, die kommen ja nie, 3,6 Millionen Besucher da waren und es blieb am Ende ein einziger Stolz auf das, was wir da zu Wege gebracht haben. Ja, das war schon was Besonderes.
Wenn wir Koblenzer das ja mit der Buga hinbekommen haben, wie optimistisch bist du auf die Pfaffendorfer Brücke?
Also, es muss. schwieriges Projekt und der Weg dahin ist furchtbar. Es ist unausweichlich, die Brücke musste erneuert werden, das macht niemand freiwillig. Und mein Vertrauen natürlich zu den Fachleuten, die dafür verantwortlich sind, ist groß. Die werden das versuchen, so gut es irgendwie geht, hinzukriegen. Aber natürlich führt so etwas zu bemerkenswerten Beeinträchtigungen, bis es dann fertig ist.
2017 war dann Schluss.
18.
Also ja, aber du hättest dich ja, glaube ich, 2017 dann entscheiden müssen, ob du...
Nein, es gab keine Entscheidung.
Ach nein, das ist...
Das ist eine Altersfrage.
Da hast du diese Altersfrage, also diese Grenze erreicht in 2017.
Es ist so, in Rheinland-Pfalz gilt das Recht, dass man sich für eine hauptamtliche Dezernentenstelle nur bewerben kann, wenn man zum Zeitpunkt der Wahl das 65. Lebensjahr noch nicht durchlaufen hat. Mhm. Das war aber bei mir von Anfang an klar, dass das nicht der Fall wäre, denn die Wahl war also zu einem Zeitpunkt, wo ich schon 66 war. Und demzufolge war ganz klar, dass ich keine zweite Amtszeit werde haben können. Ich plaudere hier mal aus dem Nähkästchen, das habe ich noch nie öffentlich erklärt, aber ich tue es jetzt hiermit. Es gab 2 Jahre vor der Wahl mal eine Situation, dass 2 Fraktionen, die zusammen die Mehrheit hatten im Stadtrat, zu mir gingen und sagten, was hältst du davon, wenn du zurücktrittst? Dann gibt es Neuwahlen und wir werden dich unterstützen, wenn du nochmal neu antrittst. Da sagte ich, meint ihr das ernst, dass ich der Bevölkerung erkläre, dass ich zurücktrete, um dann wieder zu kandidieren? Das ist eine ganz offenkundige Aushebelung des Rechts. Also wir wären bereit, das mitzumachen, sagte ich, nee, also bei allem, was recht ist, das sowas mache ich nicht. Und insofern war klar, dass eben mit knapp 67 dann eben auch Ende ist und das war auch gut so. Denn das muss man schon sehen. Also das Amt des Oberbürgermeisters ist ein schönes Amt, aber sehr stressig. Wenn man es ernst macht, sind das immer 60 bis 80 Stunden die Woche. Jeden Tag arbeitet man auch im Urlaub. Da müssen die Akten per E-Mail gemacht werden, Telefon. Es gibt keinen Tag, wo man nicht mit der Arbeit zu tun hat. Und wenn man dann mit 65 nochmal kandidiert, das sind 8 Jahre, das bis 73. Also ich würde heute ehrlich gesagt physisch einen 60 bis 80 Stunden Tag nicht mehr so eine Woche, nicht mehr so ohne weiteres durchstehen können. Wundere mich, dass es Leute gibt wie Schäuble zum Beispiel, die das so lange machen können, dann auch noch mit dem Rollstuhl. Aber ich hätte es nicht gekonnt.
Hat denn die Ehefrau mit Zittern auf diesen Tag geguckt und dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn er schon dann häufiger zu Hause ist?
Nö.
Nee? Ging gut?
Sie hat mir immer den Eindruck erweckt, dass sie eher mit Zittern darauf guckt, ob ich mir anschließend noch so viel einfallen lasse, dass das Leben so weitergeht. Weil das ist ja das Problem. Ich nenne das immer die Ehrenamtlichkeitsfalle. Ja, es kommen ja dann unendlich viele Menschen und sagen, du hast doch jetzt nur noch Zeit und langweilst dich. Ich hätte da den Präsidentschaft X oder den Vorsitz im Verein Y. Ich will jetzt nicht sagen, was man mir alles angeboten hat, aber es waren lukrativ, also nicht nur materiell, sondern inhaltlich lukrative Funktionen, die jeweils eine Gemeinsamkeit hatten. Ich hätte weiterhin 40 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet. So, und das habe ich gesagt, das möchte ich nicht, weder für mich noch für meine Frau. Und sie war dann durchaus beeindruckt, dass ich das durchgestanden habe. Ich habe also tatsächlich kein zeitlich anspruchsvolles Ehrenamt übernommen. Ich habe auch heute nur noch eine Funktion als Vorsitzender meiner Stiftung, der Jürgen-Schengel-Stiftung. Aber ansonsten bin ich passiv und übernehme keine operative Verantwortung für irgendetwas.
Auf die Stiftung kommen wir gleich. Ich habe noch 2 Sachen, wenn es um Koblenz geht, jetzt mit Abstand. Wenn du jetzt einfach rumspinnen dürftest und du könntest Koblenz nach deinem Belieben verändern, was würdest du angehen wollen?
Also, das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Ich würde mich heute mehr für die Fahrradfreundlichkeit einsetzen. Das war zu meiner Amtszeit nicht gerade ein zentrales Thema, gebe ich gerne zu. Nun ist das Fahrradfahren für mich schon Kindesbein an ein Hobby gewesen. Und seitdem ich jetzt im Ruhestand bin, bewege ich mich sehr viel mit dem Rad. Ich fahre mindestens 3000 Kilometer im Jahr, auch durch die Stadt, und erlebe immer wieder Dinge, die man gerne nicht erleben möchte. Da hätte man noch viel zu tun. Übrigens, den Landstand erst recht. Also ich war jetzt gerade wieder auf einer Tour von Koblenz, linksrheinisch bis St. Goar, dann mit der Fähre rüber nach St. Goarshausen und auf der rechten Rheinseite zurückgefahren. Die rechte Rheinseite hat da noch viel zu erledigen, auch im Weltkulturerbegebiet insgesamt, aber vor allem in Lahnstein, aber auch in Koblenz gibt es sehr viele Situationen, wo man plötzlich vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe steht. Ich weiß, dass mein Nachfolger auf dem Sektor gut unterwegs ist. Ich weiß, dass sich vieles auch zum Besseren gewendet hat. Gar keine Frage, aber es ist noch nicht gut.
Ja. Und dann, wir hatten eben schon mal ganz kurz die Rede, ich mag da gar nicht auf diese ganzen ausgesprochenen Fakten eingehen. Gibt's ja einen, sagen wir mal, einen kleinen Streit, mit dem du dich beschäftigen musstest. Mich interessiert da einfach nur, als dieses Fass aufgemacht worden ist, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Das ist ein ausgesprochen unerfreulicher Vorgang. Sagen wir mal kurz zusammengefasst, ist die Sache wie folgt. Als Oberbürgermeister hat man eine Reihe von Funktionen, Nebentätigkeiten. Zum Teil werden sie bezahlt, zum Teil werden sie nicht bezahlt. Und die kommunale Aufsichtsbehörde ADD entscheidet, was mit den Einnahmen zu machen ist, ob man sie behalten kann oder ob man sie an die Stadt abzuführen hat. Und auf dieser Basis wurde ich gefragt, ob ich bei dem kommunalen Energieunternehmen Tüger in den Beirat gehen will. Die kommunale Aufsichtsbehörde hat gesagt, das ist deine Privatangelegenheit, alle Einnahmen, die du erzielst, sind deine Angelegenheit und fertig. Auf der Basis habe ich das dann auch gemacht, habe es so gut gemacht, dass mein Aufsichtsrat Vorsitz angeboten hat. Das führt zu relativ hohen Einnahmen, allerdings auch zu sehr hoher Beschäftigung mit hohen Risiken, weil da geht es schon um Milliardenkonzerne und das macht man nicht mit der linken Hand, vor allem wenn es Ärger gibt. So, und dann habe ich das gemacht, habe damit auch Geld verdient und als dann alles fertig war, 2019 hat dann die kommunale Aufsichtsbehörde gesagt, wir haben uns geirrt, das ist gar nicht eine private Angelegenheit, das hätte abgeführt werden müssen und wir verfügen jetzt, dass du nachträglich alle Einnahmen, die du erzielt hast, abführst. Da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht ernsthaft sein, die Einnahmen hätte ich ja gar nicht erzielt, wenn ihr mir das gesagt hättet, weil ich dann das Amt nicht ausgeführt wäre. Also habe ich mich darüber geärgert. ADD blieb aber bei ihrer Meinung. So, und dann wurde es noch besonders unschön. Es kam dann heraus, dass die ADD gar nicht zuständig ist, sondern die Stadt hätte selber zuständig sein sollen. Und nun hat die Stadt gesagt, nachdem der Stadtrat mit Mehrheit das beschlossen hat, sie schließen sich der inhaltlichen Position der ADD an und wollen, dass ich die erzielten Einnahmen zurückgebe. Das Dilemma ist nur, alle meine Abrechnungen, die ich Jahr für Jahr gemacht habe, geschahen über meine Steuerberaterin zusammen mit dem Personal- und Organisationsamt. Das heißt, das wurde völlig einvernehmlich 8 Jahre lang Jahr für Jahr so geregelt. Ich kann mit dem besten Willen nicht einsehen, dass wenn einer 8 Jahre unter bestimmten Bedingungen die Dinge so gemacht hat, wie es verabredet ist, wie es einvernehmlich ausgelegt wurde, man plötzlich sagt, April, du hast alles zurückzugeben. Darüber gibt es jetzt Streit und wir sehen, wie das ausgeht. Nun hast mich gefragt, was das mit mir macht. Das kann ich dir sagen. Das löst sehr großen Ärger aus, weil, sagen wir mal, ich bin jetzt im Ruhestand und Ruhestand hat was mit Ruhe zu tun. Und da will man sich nicht noch mit juristischen Schriftsätzen beschäftigen und mit Anwälten und erst recht will man nicht gezwungen werden, gegen die eigene Stadt zu prozessieren, die gezwungen wurde von der ADD, sich so zu verhalten, wie sie sich gerade verhält. Das ist sehr unerfreulich. Das macht überhaupt keinen Spaß und ich empfinde es auch als, ja, wie soll man sagen, nahezu unanständig, wie man sich gegenüber jemandem verhält, der seine Arbeit anständig gemacht hat über viele Jahre.
Kurze Sackenlassenpause. Die Joro-Schengel-Stiftung, das erscheint mir so wie dein Herzensprojekt.
Ja.
Da fließt auch viel Zeit rein.
Ja, es hat auch unmittelbar mit dem Thema zu tun. Ich habe ja die Stiftung im Jahre 2010 gegründet. Der Hintergrund war, dass die Wochenzeitung Der Schengel mir angeboten hat, eine wöchentliche Kolumne zu verfassen. Die wurde gut bezahlt. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten mich bewegen. Das ist zwar meine private Tätigkeit, die ich da mache, aber das Geld, das will ich in eine Stiftung platzieren, die dann wiederum damit Koblenzer Projekte befördert. Und das war der Ausgangspunkt, die Stiftung zu gründen. Das habe ich dann auch bei den späteren Kolumnentätigkeiten für Koblenz Erleben und für Blick aktuell genauso gehalten. Und auf diesem Wege kam dann durchaus ordentlich Geld rein. Ich habe also roundabout 100.000 Euro über die Jahre durch solche Tätigkeiten der Stiftung gespendet und andere haben dann noch was zusätzlich gespendet, sodass damit so rund about 250.000 Euro Einnahmen entstanden sind über die Jahre und ein Gutteil davon wurde bereits ausgeschüttet dann eben zur Förderung von Projekten in Koblenz und in der Umgebung. Das macht wirklich Spaß und die Ausschüttungsveranstaltungen, wir machen also einmal im Jahr dann ein Treffen mit allen Geförderten, wo die Projektträger sich kurz vorstellen können, was sie da treiben. Das führt immer wieder zur Feststellung, boah, in Koblenz gibt es ein unglaublich starkes Engagement von vielen Leuten, die tolle Dinge machen und das dann mit ein paar Hunderter zu unterstützen, das macht einfach Freude und insofern in der Tat ist das ein Herzensanliegen geworden.
Wie wird man denn, also wird man mit so einer Stiftung auch schon mal unangenehm konfrontiert von außen, dass Leute was einfordern, weil sie sagen,
Nee, also wenn ich das richtig überblicke, habe ich jetzt in den 13 Jahren nichts Unangenehmes erlebt. Es gibt eben Anträge und Anträge werden positiv oder negativ entschieden. Das ist jedem klar, dass es so ist. Dazu stehen wir dann auch. Wir sind ein fünfköpfiger Vorstand, 3 Familienangehörige, 2 Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und ja, die Entscheidungen, die werden dann gemeinsam gegenüber den jeweiligen Antragstellern auch kommuniziert und es gab bisher eigentlich keine Probleme.
Gab es denn mal ein Engagement, also eine Ausschüttung, die ihr vorgenommen habt, völlig frei gedacht, wo es zu irgendetwas gekommen ist, was dann dein Herz berührt hat?
Ja. Also wir schütten ja durchschnittlich so 600 bis 700 Euro pro Projekt aus. Einmal haben wir etwas für unsere Verhältnisse in die volleren gegriffen, nämlich 2.000 Euro ausgegeben. Das war die Ukraine-Hilfe. Da haben wir, normal ist die Arbeitsweise die, dass wir im laufenden Jahr Einnahmen erzielen und dann im Januar uns im Vorstand treffen. Dann gucken wir, wie viel haben wir übers Jahr eingenommen und das schütten wir dann in der Regel auch aus. Wir haben übrigens 0 Verwaltungsausgaben. Das wird alles ehrenamtlich geregelt. Und dann haben wir normalerweise so etwa 8.000 Euro, die wir ausschütten. So, und die werden dann auf die Projekte verteilt. Und dann haben wir im März, April die Ausschüttungsveranstaltung. Und dann kriegen die Projektträger ihr Geld. Ja, und bei der Ukraine war es ja so, der Krieg kam ja plötzlich mit all den Flüchtlingen und dann gab es Menschen, die sich für die Flüchtlinge engagiert haben und da haben wir dann gesagt, da wollen wir auch unterjährig dabei sein und haben dann Umlaufbeschluss gemacht, dass wir der Ukraine-Hilfe 2.000 Euro geben für die ehrenamtliche Arbeit, die da geleistet wird, um Leuten zu helfen, nach Deutschland zu kommen, nach Koblenz zu kommen, hier dann auch integriert zu werden. Und ich muss sagen, ja, das hat mich ganz besonders berührt, wie viele Menschen auf diesem Sektor idealistisch unterwegs sind. Und es ist nicht einfach.
Was sind denn, gibt es irgendwelche nennenswerten Vorhaben, über die du berichten kannst in der Stiftung, was so in der Zukunft anliegt?
Nee, wir haben die Linie, dass unsere Förderpolitik so breit wie möglich strukturiert ist. Grundsätzlich sind wir auf allen Sektoren, die man sich denken kann, unterwegs. Bildung, Jugend, Sport, Wissenschaft, Forschung, Soziales, was immer gerade ansteht. Wir beobachten über das Jahr, was sich so tut. Wir warten nicht nur auf Anträge, sondern wir 5 Vorstandsmitglieder beobachten auch, was einem da so begegnet im gesellschaftlichen Leben. Und wenn wir dann insbesondere ehrenamtlich geführte Projekte finden, von denen wir der Meinung sind, boah, die Geld nach vorne zu schieben, dann machen wir das. Wir haben ursprünglich das nur für Koblenzer Projekte gemacht, haben dann gesagt, so strikt kann man das nicht machen, Koblenz und Umgebung. Das heißt also, wenn wegen mir es ein Projekt in Winningen gibt oder in Bendorf oder Niederwerth, dann ist das genauso möglich. Also Koblenz ist ja das Oberzentrum für die Region, das haben wir auch im Blick, aber nicht sehr weit, also nicht das ganze Weltkulturerbegebiet, sondern sagen wir mal einen Zirkel von 20 Kilometern um Koblenz herum. Da beobachten wir die Lage und was wir unterstützenswert finden, das gucken wir uns da an. Das weiß man vorher nicht genau, was da kommen kann. Es gibt ein paar Projekte, die haben wir sehr viele Jahre kontinuierlich gefördert, zum Beispiel die Promenadenkonzerte. Es gibt ja dieses wunderbare diesen Pavillon beim Café Rheinanlagen und da werden dann regelmäßig im Sommer Open-Air-Konzerte angeboten, was ganz fantastisch ist. Oder wir haben das Koblenzer Konzertorchester, wo meine Frau viele Jahre als Schirmherrin tätig war. Das ist großartig. Die werden also sehr regelmäßig unterstützt. Aber ansonsten gucken wir auf das, was so im städtischen Leben sich entwickelt und das unterstützen wir dann gerne.
Wenn mal diverses Stück Papier aufgeschlagen hat, dann sah man dich auf dem Boden liegend mit einem Gerät, mit einem langen Objektiv.
Ich habe jetzt wirklich eine Sekunde gebraucht.
Ich hab's extra von hinten durch die Blume geschoben. Ja. Also was jetzt die Hörer auch nicht sehen können natürlich, hier auf der Fensterbank, wir befinden uns gerade im Technologiezentrum Koblenz, steht eine dicke Canon mit einem schön großen Objektiv. Was bedeutet für dich Fotografie?
Sehr viel. Von Kindesbein an war ich gerne fotografisch unterwegs. Ich hatte schon als 14-, 15-Jähriger eine eigene Dunkelkammer, habe meine Schwarz-Weiß-Fotos selber entwickelt, was gar nicht so einfach ist. Ich habe es auch kurz in der Color-Fotografie versucht, aber das wurde mir zu teuer, weil man braucht da 4 verschiedene Becken, wo man dann gegen teures Geld seine Bilder zu entwickeln hat. Also ich habe es bei Schwarz-Weiß im Wesentlichen gelassen. Ja, die Fotografie hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und ja, das wurde dann, sagen wir mal, die letzten 15 Jahre dann professioneller. Ein guter Fotograf aus Koblenz, der Gerd Juraschek, den habe ich eines Tages gefragt und habe gesagt, ich möchte mich jetzt professioneller in der Fotografie bewegen. Was rätst mir denn, mit welchem System sollte ich mich beschäftigen? Bis dann war übrigens ähnlich wie bei dir, habe ich gesehen. Ich hatte auch Lumix, was Feines, aber ohne Wechselobjektive, aber schon mit ordentlichen Zoom-Möglichkeiten. Ja. Und dann wollte ich mich weiterentwickeln zu einer Vollformat-Kamera, wo man dann auch im Bearbeitungsbereich ganz andere Möglichkeiten hat. Und er hat mich zu Canon hingeführt. Ich habe das dann beobachtet, habe festgestellt, dass sehr viele Profis Canon haben. Heute ist das vielleicht noch ausdifferenzierter. Es gibt ganz wenige Leica-Fans, zu denen du zählst. Ich kenne da noch Herbert Biel, der das auch hat. Ich weiß, welche Vorteile Leica hat, insbesondere nicht so riesig, ist klar. Aber die meisten mögen besonders Canon gerne. Ja, und dann hat es mich natürlich gepackt und ich habe mittlerweile ein ordentliches Sortiment von Objektiven. Das hat auch Nachteile. Wenn man alles dabei hat, dann braucht man einen riesigen Koffer. Und deswegen habe ich normalerweise dieses Standardobjektiv drauf, von 28 mm Weitwinkel bis 300 mm Tele. Damit kann man schon im Alltag wirklich viel machen. Ich gebe aber gerne zu, ich habe die Kamera jetzt nur noch dabei, wenn ich auch was vorhabe. Ansonsten nehme ich mein Handy, wie jedermann auch, aber wenn ich professionell fotografieren will, wo ich auch publiziere, dann habe ich schon die Kamera dabei und nehme keine Handybilder. Beim Thema Publikation, ich habe mehrere Ausstellungen gemacht und 2 Buchveröffentlichungen. Ich hatte ja zum Ende meiner Amtstätigkeit als Oberbürgermeister eine Ausstellung auf der Festung Ehrenbreitstein unter dem Titel Geliebtes Koblenz. Dazu gibt es einen Katalog, den ich herausgegeben habe, wo ich sozusagen meinen Liebesbegriff in Koblenz übersetzt habe mit den entsprechenden Fotos. Ja, und dann habe ich ein zweites Fotobuch gemacht vor 2 Jahren über meine Urlaubsstadt Dumburg in den Niederlanden. Und das ist ein fotografischer Führer geworden, der da auch verkauft wird und der übers Museum auch zu einer Ausstellung führt. Ja, das sind Projekte, die mir viel Spaß gemacht haben, aber auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Entwickelt man sich mit so etwas dann zu einem Lieblingsbürger außerhalb Koblenz?
Du meinst, ob mein Ansehen in Dumburg
steigt?
Nicht so sehr, wie ich eigentlich erwartet habe. Also ehrlich gesagt, ich ging davon aus, nachdem ich wahrscheinlich der erste Deutsche war, der einen fotografischen Führer über Dumburg gemacht hat, was ja eine überschaubar große Gemeinde ist mit 1500 Einwohnern, dass die Leute einen quasi bejubeln und sagen, boah, toll und so. Das hält sich aber durchaus in Grenzen. Also die Dumburger sind so verwöhnt mit ihrem Tourismus. Man muss das ja mal so sehen. Also wie gesagt, 1500 Einwohner und über 1 Million Übernachtungsgäste im Jahr. Koblenz zum Vergleich, 114.000 Einwohner und 750.000 Übernachtungen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. So, das bedeutet, dass dieser unglaubliche Tourismus für Dumburg eine Selbstverständlichkeit ist. Und ob der jetzt noch gefördert wird mit meinem fotografischen Führer oder nicht, das interessiert die Leute nicht in dem Maße, wie ich das selber gedacht hätte. Also insofern, der Führer wurde von vielen Leuten sehr gelobt, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt als Held durch die Landschaft gehe, sondern da gibt es da 2, 3, die das wirklich zur Kenntnis nehmen.
Die Vorstellung ist aber eine schöne.
Ja, das stimmt. Und ich möchte nicht ausschließen, dass zu Beginn des Projektes ich solche Vorstellungen auch mal hatte. Aber die habe ich mir jedenfalls abgeschminkt. Ändert aber nichts dran. Es war ein schönes Projekt, hat Spaß gemacht.
Schönes Projekt. Die Seilbahn oder Seilbahn generell sind ja auch so in deinem Herzchen drin. Dir ging es ja maßgeblich darum, wie das ein Fortbewegungsmittel ökologisch sein kann. Hattest du entsprechende Visionen auch hier in Koblenz?
Ja, das ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema, auch für meine Arbeit in den letzten Jahren gewesen. Dazu muss man im Hintergrund wissen, die Seilbahn war ja hoch umstritten. Die Buga-Planer wollten sie, weil sie nur mit einer Seilbahn sahen, dass man sozusagen ein integratives Buga-Konzept hinkriegen kann zwischen linker Rheinseite mit Schloss und Deutschen Eck auf der einen Seite und eben auf der rechten Rheinseite Festung Ehrenbreitstein. Und in der Tat, mit Bussen hätte man das alles nicht vernünftig hinkriegen können. Das wäre zu einem Verkehrskollaps geführt. Und demzufolge war die Vorstellung, die Seilbahn da zu machen, zwangsläufig, wenn man einen Erfolg der Bundesgartenschau hatte. Das Problem war, dass die Denkmalpflege massiv dagegen war. Die Landesdenkmalpflege, wie auch die kirchliche Denkmalpflege wegen der St. Castor-Kirche, man der Meinung war, das Erscheinungsbild würde dadurch leiden. Und ich war damals als Staatssekretär für die Denkmalpflege zuständig und habe dann den historischen Kompromiss in einer moderierten Runde zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister Schulte-Wissermann und dem Geschäftsführer der Buga, Herrn Faas, auf der einen Seite und der Landesdenkmalpflege, der kirchlichen Denkmalpflege auf der anderen Seite moderiert, der dazu führte zu sagen, wir akzeptieren die Seilbahn aber nur temporär für 3 Jahre. Damit konnten alle gut leben. Es zeigte sich dann allerdings, dass die Bevölkerung das völlig anders sah. Die waren der Meinung, dass das nicht nur für den Buga gut war, sondern auch für die Weiterentwicklung unserer Stadt insgesamt. Und mir war das damals sehr ernst mit dem Kompromiss, aber ich habe gesehen, dass die Stimmungslage in der Bevölkerung das deutlich anders sieht als die Denkmalpfleger. Und habe deswegen schon in meinem Wahlprogramm 2009 geschrieben, dass wenn die Bevölkerung mit Mehrheit das will und die Denkmalpflege und die UNESCO das mitmachen dann werde ich mich dafür einsetzen, dass die Seilbahn bleibt über die Buga hinaus. Das mit dem Bevölkerungswillen ergab sich von alleine. Es gab dann Umfragen, bei denen herauskam, dass mehr als 90% der Koblenzer Bevölkerung für den Erhalt der Seilbahn war. Die Denkmalpflege hat dann auch gemerkt, dass man die Sache auch anders sehen kann. Nämlich die Festung Ehrenbreitstein war nie so beliebt und belebt wie durch die Seilbahn, sodass viele eben auch in der Denkmalpflege gesagt haben, da können wir unseren Frieden mitmachen. Und die kirchliche Denkmalpflege sagte, auch für sie ist die Seilbahn gut, die Leute kommen, sind da unmittelbar an der Talstation, kommen in die Kirche rein. Sie haben nie so viele Besucher in der Kastorkirche gehabt wie durch die Seilbahn, sodass also auch die Kritiker zunehmend gelernt haben, damit umzugehen. Blieb das mit der UNESCO. So, und dann, das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Die UNESCO lässt sich ja beraten durch eine weltweit tätige Beratungseinrichtung, die heißt ICOMOS. Und die ICOMOS besteht aus Leuten, die, sagen wir mal, überwiegend in Studierzimmern sich aufhalten und weniger in der Bevölkerung. Die ICOMOS sagt, nein, die muss weg, das Erscheinungsbild der Kastorkirche wird beeinträchtigt und überhaupt, jetzt sieht das Weltkulturerbe nicht mehr so aus wie früher. Und die UNESCO hat sich darüber hinweggesetzt und hat gesagt, es ist ja alles schön und gut, aber bis 26 soll das jetzt möglich sein. So, nun haben wir ja aktuell gerade den Kampf um die weitere Verlängerung, insbesondere auch wegen der Bundesgartenschau 29 im gesamten Weltkulturerbegebiet. Aus meiner Sicht wäre es an der Zeit, dass die UNESCO klar und deutlich sagt, eigentlich stört die Seilbahn keinen. Denn also ich bin da häufig genug auch auf dem Rhein und sehe, wie die Sichtachsenbeziehung zur Kastorkirche ist und kann da keine Beeinträchtigung sehen. Und ich meine, die Gondeln, die schweben da, das würde selbst William Turner heute wahrscheinlich eher noch zu schöneren Bildern fahren lassen als damals. Also von Beeinträchtigung kann keine Rede sein. Ich habe deswegen dann, als ich im Ruhestand war, diese guten Erfahrungen, die wir in Koblenz mit dem Seilbahn-Thema gemacht haben, immer gerne wieder aufgegriffen und wo ich gebraucht wurde als Referent oder als Gesprächspartner, habe ich das dann gern gemacht, bin national und international viel rumgereist und habe erzählt über die Geschichte der Koblenzer Seilbahn, um den Leuten Mut zu machen, sich Seilbahn auch als einen Beitrag moderner ÖPNV vorstellen zu können. Das Ganze hat dazu geführt, dass mittlerweile auch das Bundesverkehrsministerium, ich war daran mit tätig im Hintergrund, einen Leitfaden urbane Mobilität herausgegeben haben, der so geartet ist, dass er Gemeinden auch Mut macht, das Thema anzugehen. Es gibt mittlerweile Bundeszuschüsse, bis zu 75% der Investitionskosten werden vom Bund mit bezuschusst, wenn man Seilbahn bauen will, um damit modernen ÖPNV zu schaffen. Also da hat sich viel getan und da habe ich die letzten Jahre dran gearbeitet und das hat mir viel Freude gemacht, weil wir stolz sein können auf diesen Teil unserer Geschichte in Koblenz.
Also jetzt rückblickend auf die letzte Stunde, die wir hier gemeinsam hatten, es ist wahnsinnig schön, mit wie viel Identifikation und Liebe und Hingabe du immer hier über diese Stadt erzählst. Und von meinem Gefühl her ist das jetzt hier so eine nicht enden wollende, wir können immer weiter in eine Kiste greifen und irgendwann geht das Licht hier aus und wir sitzen immer noch hier. Ja. Zum Ende, solange es ja noch schön ist, stelle ich immer gerade so ein paar ganz kurze, knackige, private Fragen.
Darf bevor du das tust, nur zu der Moderation gerade eine Anmerkung machen. Gerade weil es so ist, ich in meinem Leben insgesamt 20 Wohnsitze hatte, bevor ich nach Koblenz kam, habe ich als Außenstehender, wenn man so will, als Beigereister, wie ich es immer nenne, ich wohne seit 1999 hier und habe die Jahre 51 bis 99 eben in anderen Städten verbracht, den Vergleich. Koblenz ist tatsächlich eine der schönsten Städte, die es in Deutschland gibt. Und meine Liebe zu Rhein und Mosel hat sich hier gefestigt in beachtlicher Weise. Es ist wirklich meine Heimatstadt geworden. Anderswo ist es auch schön, in Domburg zum Beispiel, aber Heimat in dem Sinne bleibt immer Koblenz.
Aber da ist man ja auch nur einer von einer Million. Ne? Schön. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Mittlerweile nicht mehr wie zu meiner Amtszeit die Cola Light, sondern ein schöner Weißburgunder.
Berge oder Meer?
Schwierige Entscheidung. Ich liebe Wasser, ich liebe auch Berge. Meine Neigung zum Wasser wird hier in Koblenz mit Rhein und Mosel erfüllt. Die Nordseeluft ist natürlich auch toll. Die Verbindung von Rhein und Mosel mit vier Mittelgebirgen, das ist auch was richtig Schönes. Also beides.
Gibt es einen ganz, ganz schlimmen Charakterzug, den du aus dem Elternhaus übernommen hast?
Ja, sagen wir mal, ich bin vielleicht ähnlich wie mein Vater, ziemlich streng. Insbesondere bin ich ein Pünktlichkeitsfanatiker. Also bei uns zu Hause wurde um 19 Uhr das Abendbrot serviert und mein Vater erschien nicht um 18.59 Uhr und nicht um 19.01 Uhr, sondern um 19 Uhr und erwartete, dass das Abendessen gerichtet ist. Dieses, sagen wir mal, etwas übertriebene Ordnungsdenken, das ist bei mir auch ganz fest drin.
Bist du denn nur zu anderen streng oder zu dir selber auch?
Boah, zu mir auch. Ich bin preußisch diszipliniert. Wenn ich morgens um 7 Termin habe, dann stehe ich um 5:30 auf und ich habe noch nie einen Termin versäumt.
Ist man da denn irgendwann auch mal von sich selber genervt?
Ja.
Wann zuletzt?
Jeden Tag. Ich hab zum Beispiel jetzt auf dem Ruhestand die perverse Eigenart, dass wenn ich, sagen wir mal, um 9 einen Termin habe, dann stehe ich eben nicht um 7:30 auf, das wäre normal, sondern spätestens zwischen 5 und 5:30, auch ohne Wecker. Das ist furchtbar.
Und die letzte Frage. Ganz gleich, ob tot, lebendig, prominent, nicht prominent, wenn du dir jetzt jemanden aussuchen könntest, den du auf dein Getränk einer Wahl an den Tisch holen könntest, wer wäre das?
Ganz spontan, vielleicht Thomas Anders. Thomas Anders war Nachbar in meiner Oberwerte, unserer Oberwerterzeit. Jetzt sind wir in Metternich, sind wir ein paar Kilometer weiter. Den empfand ich als toll und völlig anders. Ich vergesse nie. Als ich mich entschieden habe, als OB zu kandidieren, hatte ich eine innere Liste von Leuten, die ich gerne als Unterstützer haben wollte. Rund ein Dutzend. Dazu gehörte Thomas Anders. Ich habe übrigens alle 12 bekommen. Und Thomas Anders wurde von mir morgens eingeladen zum Frühstück und sagte, nur eines musst du wissen, bei aller Sympathie und nachbarschaftlicher Freundschaft, ich mache nichts in der Politik. So, wir haben 1,5 Stunden gesprochen, wir haben festgestellt, dass wir in Sachen Marketing und Liebe zur Heimat total übereinstimmen. Er hat unterschrieben und er war ein zuverlässiger Unterstützer. Ich mag ihn.
Und eigentlich wäre das meine letzte Frage gewesen, aber jetzt wird es unverschämt. Besitzt du denn eine Schallplatte von Modern Talking?
Nein. Und noch schlimmer, erst recht nicht mit Florian Silbereis.
Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich fühle mich ganz dolle beseelt und ich hoffe, dass die Zuhörer genauso viel Spaß und Interesse hatten beim Zuhören, wie ich selber auch. Ich wünsche dir natürlich alles erdenklich Gute für die Zukunft, auch für die Stiftung und für alles, was du so anpacken wirst und dass du nicht nur einer von 1 Million in Domburg bleiben wirst.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.